Auch wenn ich nämlich ein Risiko nehme und total auf die Schnauze fliege und ich mein Geschäftsmodell in den Sand setze, dann weiß ich, wie ich es besser mache und habe daraus eine Menge gelernt. Und wenn wir uns darauf mehr konzentrieren als auf das, was wir nicht geschafft haben, dann können wir, glaube ich, davon eine Menge mitnehmen und lernen und auch etwas entspannter werden.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf. Und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Deputy Managing Director der AHK Israel, Charm Rükova. Hallo Charm, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Hallo, vielen Dank. Freue mich auch.
Du hast auf deinem LinkedIn-Profil stehen, dass du dich mit kulturellem Coaching beschäftigst, mit Kommunikation, Kreativität, aber auch eben dem Austausch zwischen Deutschland und Israel. Erzähl doch einfach mal in deinen Worten, wer bist du und was machst du?
Also, wer bin ich, was mache ich? Erstens danke, Stefan, dass du mich eingeladen hast und mir zuhören möchtest. Das freut mich gerade in diesen Zeiten, wo in Israel doch turbulenter es zugeht als sonst und wo Israel nicht ganz so gefragt ist. Wer bin ich? Die stellvertretende Geschäftsführerin in der Außenhandelskammer in Tel Aviv. Wir gehören also zum Netzwerk der DIHK. Und das wäre mein beruflicher Wer bin ich. Ansonsten bin ich Mama von 2 Kindern und 3 Stiefsöhnen, also 5 in der Summe. Eine Münchnerin, die vor ungefähr 19 Jahren nach Tel Aviv ausgewandert ist, mit dem Umweg über Berlin und kurzzeitig London. Und was mein LinkedIn-Profil angeht, da muss ich erstens zugeben, ich müsste das mal wahrscheinlich ein bisschen aufpeppen. Das ist ein guter Hinweis, den du mir damit mitgegeben hast schon mal. Das habe ich mir aufgeschrieben. Was ist kulturelles Coaching im Kontext von unserer Arbeit hier in der Außenhandelskammer? Wir sind hier in einer Hightech-Nation, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, die sogenannte Startup-Nation. Und darum haben wir einfach gesagt, es gibt über diese Startups und über die Technologie noch etwas anderes hinaus, etwas, was man eigentlich exportieren könnte, nämlich das Mindset, was dazu führt. Und das ist das, was wir versuchen zu vermitteln in deutsche Unternehmen, nämlich genau das, wie man eine Art von, mit Kultur ist hier gemeint die Innovationskultur, nicht unbedingt die israelische Kultur, sondern wie man innovationsoffen eigentlich sich aufstellen sollte, aus psychologischer Sicht, aber auch aus organisatorischer Sicht, um dann eben Innovationen gut integrieren zu können und damit umzugehen und im zweiten Schritt dann eben auch digital und technologisch sich rüsten kann.
Kannst du mal ein Beispiel sagen, wie diese Art von Innovationskultur sich von Deutschland unterscheidet?
Ja, das kann ich gerne machen. Da gibt es erstmal, wenn es dir recht ist, beginne ich mit den Dingen, die gleich sind, wo sie sich also sehr ähnlich sind, ist die Businesskultur beider Länder, wo es sehr direkt ist und wo man schnell zum Punkt kommt und wo wirklich der Business Case im Vordergrund steht, im Gegensatz zu anderen Kulturen wie asiatischen zum Beispiel, wo es viel um Smalltalk geht. Wo es dann schon auseinanderdriftet, ist es zum einen in der Schnelligkeit. Die Israelis an sich sind sehr, sehr schnell und sehr umtriebig. Es liegt aber auch an dem kulturellen Unterschied zwischen einfach Corporate und Startup. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Startup auf schnelle Handlungen und Entscheidungen angewiesen ist, weil die einfach sonst nicht überleben, wenn sie sich nicht weiterentwickeln können. Und da ist eben der deutsche Konzern gegenüber in einem anderen Tempo unterwegs. Das zweite ist, dass die Israelis extrem risikoaffin sind, einfach durch den Alltag und durch die politischen und tagesaktuellen Gegebenheiten. Und dieses Risiko mit transportiert wird auch ins Berufliche, dass man eben Risiko einfach hinnimmt und nicht versucht zu umgehen oder vermeiden, was eben in unserer deutschen Geschäftskultur doch immer noch nicht ganz normal ist, dass man eben hier versucht, riskante Dinge zu tun. Venture Capital, wenn man es übersetzt, Risikokapital, das ist ja auf Deutsch schon alleine semantisch irgendwie. Weder Risiko noch Kapital sind besonders beliebt. Und darum ist hier in Israel ein ganz anderer Approach, etwas amerikanischer vielleicht, wo man eben darin immer eine große Chance sieht. Das wären so in a nutshell zwei Unterscheidungen. Eine dritte darf ich noch hinzufügen, das ist die Hierarchie. Die deutsche, ziemlich in meinen Augen straffe Hierarchie in Unternehmen, die gibt es in Israel fast überhaupt nicht. Man ist hier sehr flach hierarchisch unterwegs. das gilt nicht nur für die Unternehmen, das gilt für die gesamte Gesellschaft. Also es gibt nicht sowas wie eine Vorzimmerdame oder es gibt nicht sowas, dass man sieht sich hier nicht, das gibt's ja überhaupt nicht, es ist alles mit Vornamen. Und eine Position definiert noch keine hierarchische Überlegenheit, sondern man versucht hier sehr, es ist total durchdemokratisiert. Jeder soll seine Meinung äußern. Das ist natürlich auch teilweise sehr anstrengend für so einen Geschäftsführer, dass er hier nicht aufgrund der Position das letzte Wort hat. Aber es ist eben auch sehr innovationsfördernd, wenn da viele neue Ideen artikuliert und entstehen. Und das ist etwas, was ich glaube auch sehr, sehr grundlegend anders.
Und deine Aufgabe besteht jetzt darin, diese Kultur, diese Innovationskultur nach Deutschland zu bringen? Oder ist es mehr so ein deutsche Unternehmen mit israelischen Unternehmen zu verknüpfen, um da einen Innovationsaustausch zu fördern?
Also unser Mandat ist eigentlich relativ offen. Die Vision, die wir haben, ist natürlich den bilateralen Handel zu stützen, auszubauen und dabei eben insbesondere deutschen Unternehmen zu helfen und nicht die andere Richtung. Was wir darunter verstehen, ist uns überlassen. So interpretiere ich das. Wir haben ursprünglich eigentlich immer versucht, gleich zu helfen, indem wir eben die Technologien suchen und indem wir Technologie-Scouting angeboten haben. Haben aber dann festgestellt, nach vielen, vielen Jahren der unheimlich vielen Geschäftsreisen, dass auch wenn es einen tollen Match gibt und man ein Unternehmen findet, einen Mittelstand oder was auch immer, und man findet hier den Technologiepartner, dass es dann trotzdem noch hakt an genau den Dingen, die ich jetzt gesagt habe, dass man nämlich im Nachgang merkt, okay, hier sind Erwartungshaltungen, die noch nicht abgestimmt wurden. Hier gibt es eine unterschiedliche Vorstellung von Schnelligkeiten. Hier gibt es eine unterschiedliche Herangehensweise. Wie riskant darf dieses Unternehmen oder dieses gemeinsame Joint Venture jetzt sein? Und das sind Dinge, die Sachen dann oft haben zum Stolpern oder zum Abbruch gebracht. Und darum ist es etwas, was wir eigentlich uns bemühen, als Vorstufe anzubieten. Es ist kein Muss. Und auch nicht alle deutschen Unternehmen sind langsam, um Gottes Willen, oder risikoscheu. Aber es ist etwas, was wir gerne eben, wer möchte, dem bieten wir das an. Das ist ein Trainingsformat oder Workshop-Format. Es kann auch hybrid sein, das ist egal. Aber dass wir hier so ein bisschen versuchen, praktische Hinweise zu geben und die Leute darauf vorzubereiten. Ob sie dann mit den israelischen Technologien arbeiten oder nicht, ist da bei ihnen überlassen. Es geht darum, hier nur so eine Innovationsgrundlage zu schaffen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sind diese Kurse oder diese Workshops, die ihr dann macht, nur für Unternehmen, die mit Israel zusammenarbeiten wollen, oder macht ihr das völlig unabhängig davon? Weil es geht ja um die Innovationskultur. Also wahrscheinlich könnten viele deutsche Unternehmen davon profitieren, so eine Kultur zu haben, auch wenn sie gar nicht mit Israel zusammenarbeiten.
Das hast du genau richtig gesagt. Es geht eher nicht darum, dass man im Endeffekt dann nur mit Israelis arbeiten soll und muss. Es geht hier darum, wirklich, das kann auch ein Unternehmen sein, das rein inländisch aufgestellt ist in Deutschland. Es geht hier darum, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die Innovationen zulässt. Was ist Innovation? Innovation ist alles. Ob es jetzt die Kaffeemaschine ist, die du anders hinstellst, um hier mehr Kommunikation im Unternehmen zuzulassen und so die Abteilungen besser im Austausch zu lassen. Oder ob es heißt, dass du dir ein neues System anschaffst, ist im Endeffekt egal. Wenn man sich anschaut, die Mittelständler stehen vor der großen Nachfolgefrage. Es gibt eine neue Generation. Wie integrierst du die? Wie gehst du um mit hybriden Arbeiten? Homeoffice ist ein Thema, was viele beschäftigt. Aber auch wenn du zum Beispiel doch global unterwegs bist und du hast Angestellte in der ganzen Welt, wie kannst du interkulturell oder remote mit deinen Angestellten umgehen? Und wie kannst du auch Neues integrieren? Aber vor allem, wie kannst du dein Geschäftsmodell immer auf dem richtigen Kurs halten und nicht starr zu verfallen und eben alles zu verpassen? Weil das ist, was im Moment ja der deutschen Wirtschaft nachgesagt wird, dass wir so ein bisschen den Zug bei vielen der Themen und der Trends verpasst haben. Da geht es um Themen wie Industrie 4.0, Lieferketten und so weiter. Und dass wir da eben wieder uns öffnen und innovationsbereit sind.
Sehr schön. Also Innovation ist einfach das Kernthema bei dir.
Ja.
Bei diesem Podcast ist das Kernthema ja Weisheiten und Weisheiten der Gäste. Deswegen mache ich mal die Überleitung zu deiner ersten Weisheit. Was hast du denn da mitgebracht?
Also danke. Weisheit verbinde ich zwar mit sehr alt, aber ich freue mich trotzdem, dass ich eine Weisheit hier preisgeben darf. Ich glaube, dass die erste Weisheit, die ich hier deinen Hörern ans Herz legen würde, ist, dass wir etwas in unserer Business Culture doch auch innovativ erneuern sollten und dass man einige Dinge importieren sollte aus Israel, und dazu gehören Dinge, die ich schon genannt habe. Also zum einen Risikoaffinität, aber auch die Fähigkeit zu Resilienz, die damit einhergeht, weil wir uns immer mehr und mehr den Problemen ausgesetzt sehen werden, ob die von außen kommen. Das sind neue Regulierungen, das sind Kriege auch in Europa, mögliche Kriege, das sind aber auch interne Dinge, das sind Ressourcenarmut und so weiter und so weiter. Und wenn man nicht innovativ unterwegs ist, kann man eben nicht schnell und gut reagieren auf solche unvorhergesehenen Dinge. Und darum ist Risikoaffinität und der Wille zur Resilienz etwas, das man über die Unternehmenskultur einüben kann und sich darauf vorbereiten kann. Das Zweite, das ist Courage und Kreativität. Courage, um dieses Risiko zu nehmen, aber Kreativität, um bei der Lösungsfindung out of the box zu denken und eben nicht in den alten Businessmodellen sich zu verschanzen, sondern hier zu sagen, was wäre, wenn? Und dann mal ganz verrücktes Szenario sich zu überlegen. Was weiteres zu dieser Weisheit, unsere Innovationskultur in Deutschland etwas zu öffnen, ist, dass wir informeller und inspirierter miteinander umgehen. Was heißt also informeller, dass wir einfach mal direkte Kommunikationswege, dass wir die Dinge sagen, wie sie sind. Die Höflichkeit in Deutschland ist großartig, aber sie soll nicht auf Kosten der Ehrlichkeit und der schnellen Entscheidungswege gehen. Und das Letzte, fast and flexible, also schnelle, flexible Entscheidungsstrukturen ist das A und O. Es müssen ein wenig mehr Tempo sein. Die Out-of-Office-E-Mails, wo man mal 3 Wochen sich verabschiedet, sind fast nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen auch nicht rund um die Uhr. Aber man sollte doch so im Einsatz sein, dass man versteht, dass es eben eine neue Zeit ist und eine neue Dimension angenommen hat, unsere Kommunikation. Und dass man hier eben nicht erstmal sagen kann, yeah, I will forward it, I'll get back to you in a few weeks. Und dann meldet man sich monatelang nicht. Das wäre insgesamt so die Weisheit Nummer 1.
Wenn jetzt ein paar Unternehmer oder Unternehmerinnen zuhören, kannst du denen 1 oder 2 Quick Wins, also so Dinge geben, die man jetzt instant umsetzen könnte, um das zu erreichen, um so generell die Kultur innovationsförderlicher zu gestalten?
Klar. Was auf jeden Fall getan werden kann, ist, sich selbst und die Mitarbeiter zu fragen, was wäre, wenn? Und zwar Szenarien zu überlegen, die momentan noch gar nicht realistisch erscheinen mögen, aber wie die sich auswirken könnten fürs Geschäftsmodell. Wenn jemand mir erzählt hätte, als ich ungefähr 25 war, dass ich eines Tages mit einem Podcast-Interview über Zoom spreche, hätte ich gedacht, ach, was für ein Quatsch. Und wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich mit einer 3D-Brille durch den ganzen Globus reisen kann und das Gefühl habe, dass ich wirklich da bin, weil ich die Sachen fast anfassen könnte, so fühlt sich's an, dann hätte ich auch gedacht, ach, die spinnen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal anstatt einer kleinen CD irgendwie meine Playlist auf unbegrenzte Megabyte hochdrillen kann. Und das sind eben alles Dinge, die man nicht im Jetzt-Zustand sieht, aber die dann eben mal sein könnten. Und darum muss man diese Was-wäre-wenn-Szenarien eigentlich zum Alltag mitmachen.
Gibt es Beispiele aus deiner Arbeit, wo du sagen kannst, da ist ein Unternehmen genau in diese Tiefe gegangen und hat sich selbst innovationsoffener positioniert?
Ja, und zwar nicht nur eins, sondern eine ganze Menge. Ich nenne keine Namen, aber es ist klar, also es geht zum Beispiel in der Automobilindustrie, da sind zum Beispiel Zulieferer, die komplett weg von ihrem eigentlichen Businessmodell sind. Und inzwischen Dinge suchen, wo sie verstanden haben, wenn wir bei dem bleiben, dann werden wir wahrscheinlich in 10 Jahren nichts mehr verdienen, weil wir erstens Konkurrenz haben aus China, aber weil wir auch irgendwie keine weitergehenden Dienst-Services damit verbinden können. Und die sind dann in eine andere Richtung gegangen, die am Anfang vielleicht merkwürdig aussah, aber die in Wirklichkeit heute sie dazu gebracht hat, dass sie eben ihre Umsätze ständig steigern. Dasselbe gilt für zum Beispiel Unternehmen aus dem Bereich Sensorik. Wenn die nur bei ihrer Sensorherstellung bleiben würden, dann ist es irgendwann mal Stillstand. Um den Sensor herum gibt es eine solche grandiose Fülle an Dienstleistungen. Da kann man von der Messung von Energie und anderen Dingen oder Blockchain eigentlich alles mal die ganze Latte durchgehen. Alles könnte relevant sein.
Glaubst du, dass die Deutschen generell dieses Thema wie zum Beispiel Risikoaffinität oder Resilienz oder diese Themen, die du genannt hast, auch im Privatleben mehr fördern sollten?
Ja, glaube ich auf jeden Fall, weil ich glaube, dass man das nicht trennen kann. Wenn man privatrisikoscheu ist, dann ist man das wahrscheinlich im Beruf auch und andersrum. Das heißt, wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel der deutsche Sparbuchvertrag, ja, oder der Bausparvertrag, das ist etwas, was es in Israel noch nie gab und nie geben könnte, weil man hier lieber sagt, na, da investiere ich mal lieber in Aktien und habe dafür einen höheren Gewinn möglicherweise. Die Herangehensweise, immer sicher sich vorzutasten, lieber kleine Gewinne und dann immer mehr und mehr der deutschen Kultur, die ist natürlich nicht zu verwerfen. Die hat ihre guten Seiten, definitiv. Aber die verpasst dann eben in manchen Zeiten auch entweder Opportunitäten oder ist dann eben manchmal auch die falsche Strategie. Wenn es dann darum geht, jetzt mal schnell was zu tun und damit man eben nicht von rechts überholt wird. Wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt zum Beispiel E-Autos. Wenn man hier zu langsam immer zu sichere kleine Schrittchen macht, dann haben in der Zeit die anderen schon sich ganz anders positioniert. Und dann ist es zu spät, wenn man dann endlich ans Ziel kommt.
Also offen für Chancen sein und die Innovation fördern. Sehr schön. Dann kommen wir mal zur zweiten Weisheit. Was hast du da mitgebracht?
Die zweite Weisheit, die ist geklaut von meinem Lieblingssportschuh Nike, nämlich Just Do It, als die Maxime jedes Innovationsdenkens. Just Do It heißt, nicht zu lange nachdenken, keine Strategie-Meetings, keine Planungen, sondern es einfach zu versuchen. Das geht einher mit der Weisheit Nummer 1, der Risikoaffinität, aber es geht darum, einfach mal zu sagen, no matter what, ich probiere es aus, so what. Das heißt, Kooperationspartner zu suchen, an die man eigentlich vielleicht noch nicht gedacht hat. Einfach mal sich angucken, was die Konkurrenz macht. Einfach mal sich mit Leuten treffen, die nicht unmittelbar aus seinem Unternehmensbereich sind, aber doch im weitesten Sinne. Und dann sich mal von denen anhören. Was haben die für Probleme? Oder wo sehen die Trends? Was man auch machen kann, ist einfach mal sagen, so, wir machen jetzt mal heute einen Tag, wo wir alle Mitarbeiter entscheiden lassen. Machen wir einen Tag, wo jeder Mitarbeiter sagen kann, was ihn am Unternehmen am meisten stört und was ihm am meisten Spaß macht. Einfach mal so eine hierarchische Entkoppelung und so weiter und so weiter. Also da gibt es unzählige Beispiele, was man tun kann. Und wenn man mal so ein Startup trifft und sich denkt, ach, das klingt interessant, einfach einen Pilot ausprobieren. Maximum hat man ein bisschen Ressourcen verschleudert, aber erstens kann man das begrenzen und zweitens hat man dann genau das getan, was es braucht, nämlich ein Risiko eingegangen und dann einen Lerneffekt aus dem Scheitern gezogen. Beziehungsweise, wenn es dann eben nicht scheitert, kann man sich auf die Schulter klopfen und hat dann noch einen Lerneffekt, also hat dann noch was davon gewonnen.
Ist das eine Weisheit oder eine Maxime, wie du es nennst, nach der du auch lebst?
Definitely. Ich glaube ja. Und darum glaube ich auch, ist das Innovationsseminar entstanden, weil ich gesagt habe, wir müssen Innovation an sich trainieren und eben nicht nur Technologie scouten. Und das war auch eine Frage, ist eine AHK wirklich die richtige Institution, sowas zu tun? Ich habe es einfach gemacht und wir haben eine Menge Kunden und wir sind relativ happy, wie es ausgegangen ist. Und ich kann sagen, dass nicht alle begeistert waren von der Anfangsidee, aber ich glaube, dass es relativ gut ist.
Und im privaten Umfeld, lebst du da auch nach dieser Maxime?
Im privaten Umfeld, je nachdem, wenn ich in meiner Mutterrolle bin, dann versuche ich die Risiken, die meine Kinder umgeben, klein zu halten. Im Gegenteil, da schreie ich immer auf. Aber ich muss auch sagen, dass als in Israel Lebende Risiko selbstverständlich meinen Alltag betrifft und dass ich oft genug im Bunker saß und oft genug in Situationen war, wo wir nicht wussten, ob es jetzt bei uns knallt oder nicht. Also Risiko ist etwas, was wirklich, glaube ich, in der DNA jeden Bürgers hier ist und darum würde ich das auch mit einem Ja beantworten.
Und wie könnte man es schaffen, so ein bisschen mehr Risiko in die eigene DNA zu bekommen. Also wenn ich jetzt eben einfach, ja, diese deutsche
Risiko-Scheu
habe, genau. Danke für das Wort. Wie kann ich da so ein bisschen mehr dieses Risikobereitschaft einfach so in meine eigene DNA kriegen?
Ich glaube, dass man es einüben kann. Ich glaube, dass es etwas ist, dass man, indem man immer wieder den Effekt des positiven Lerneffekts im Falle eines Scheiterns betont, das Risiko an sich einfach in den Schrecken nimmt. Auch wenn ich nämlich ein Risiko nehme und total auf die Schnauze fliege und ich mein Geschäftsmodell in den Sand setze, dann weiß ich, wie ich es besser mache und habe daraus eine Menge gelernt. Und wenn wir uns darauf mehr konzentrieren als auf das, was wir nicht geschafft haben, dann können wir, glaube ich, davon eine Menge mitnehmen und lernen und auch etwas entspannter werden. Und ich glaube, dass wir da zum Beispiel auch in der Politik jetzt in Deutschland einige Modelle haben, wo man sich das mal anschauen kann. Eine neue Koalition, die sich mal die Dinge anders anschaut und die Dinge mal ausprobiert. Und dass, wenn Sachen nicht klappen, dann klappen sie halt nicht, dann muss man es neu angehen. Also ich weiß nicht, ob Politik das geeignete Beispiel für diesen Podcast ist, aber es ist etwas, was auf jeden Fall, wo egal was, wenn zum Beispiel wir sagen, ich gehe jeden Tag gerne in mein Lieblingsrestaurant, da ist das beste Schnitzel der Stadt. Okay, aber warum soll ich nicht einfach mal in den Türken gehen und gucken, was es da gibt? Im schlimmsten Fall hat es mir nicht geschmeckt, dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal nicht mehr bestelle. So ganz trivial runtergebrochen.
Hast du ein Beispiel, wo du sagen würdest, das war eins der Themen, die du einfach mal gemacht hast, wo sich am Ende rausgestellt hat, okay, es war wirklich gut, dieses Risiko einzugehen. Mal abseits von dem Thema, dass du das für die Auslandshandelskammer, dieses Innovationsthema gemacht hast.
Oh ja, das glaube ich war jeweils mit geografischen Wechseln bedingt. Das war einmal mein Auszug von München nach Berlin, was ich getan habe, obwohl ich München über alles liebe. Aber weil einfach da der damalige Partner war, bin ich einfach nach Berlin mit einem großen Umzugswagen. Das war das Risiko Nummer eins. Risiko Nummer zwei war dann wiederum der Auswandern von Berlin nach Israel, war auch kein besonders logischer Schritt und auch entgegen jedem finanziellen Komfort, den ich zu Hause hatte, und habe gesagt, nee, ich möchte das einfach machen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mich wohlfühlen kann und hier bleiben will, habe das Risiko genommen und ich möchte trotz der jetzigen Situation, würde ich das nicht mehr rückgängig machen und ich glaube, ich habe das Richtige getan und ja, freue mich jeden Tag wieder.
Einfach mal machen, wäre wahrscheinlich auch eine Weisheit von mir, wenn ich drei aussuchen müsste. Sehr schön. Was ist denn deine dritte Weisheit?
Meine dritte Weisheit, die lautet, dass wenn man eine Innovationsstrategie hat, dann heißt es immer eine Vision haben und die ist natürlich dann auch auf das Bessere gerichtet. Einfach nur Innovationen zu bringen, ja, jetzt ständig hier Neuerungen zu machen, ist natürlich nicht zielführend, sondern genau wissen, was ist eigentlich mein oberstes Ziel. Wenn ich zum Beispiel Netflix heiße, dann ist mein Ziel entertain the world. Immer irgendwas machen, was die Leute unterhält. Und damit kann ich unter diesem Ziel tun, was ich möchte, solange ich aber dahin komme. Das soll diesem Ziel dienen. Wenn ich jetzt sage, ich bringe jetzt jeden Tag neue Startups in mein Unternehmen und das bringt mir überhaupt nichts, dann haben wir natürlich genau das Falsche getan, sondern dass man sich erstmal überlegt, wo möchte ich hin und was möchte ich als Pain Point eigentlich überwinden. Also man muss natürlich nichts, was perfekt läuft, hier disruptiv nochmal erneuern, sondern die Dinge, wo ich sage, eigentlich habe ich das Gefühl, meine Mitarbeiter sind alle schon ein bisschen ausgelutscht und haben nicht mehr so eine Motivation, dann ist das mein Painpoint. Dann muss ich hier mich dran setzen und mir was Neues überlegen. Wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel meine Margen immer weiter runtergehen, dann ist das mein Painpoint. Da konzentriere ich mich darauf erstmal als ersten Schritt. Also nicht einfach jetzt nur, um innovativ zu sein. Jetzt, okay, dann machen wir Tabula Rasa und machen einen neuen Akzelerator auf und sind dann auch cool.
Du hast bei Netflix gesagt, entertain the world. Das ist ja so ein bisschen ein Slogan, so ein Motto. Würdest du sagen, dass jede Vision so eine Art Slogan oder Motto braucht?
Definitely. Und zwar nicht nur jedes Unternehmen, sondern auch jeder Mensch, glaube ich, und jede Abteilung für sich. Es ist nicht das der Slogan, es ist eh, weil der Slogan ist eher so für die Außenwirkung, um attraktiv zu wirken. Die Vision ist wirklich das Leitziel und ist so der Leitstern, was eigentlich im Inneren wirken muss und so der kleinste gemeinsame und bindende Nenner sein sollte. So eine Vision wäre zum Beispiel von Tesla, to accelerate the world's transition to sustainable energy. Da steht ja jetzt noch gar nichts von Auto oder elektrisch, sondern da erlaubt sich Tesla einfach mal als Bild zu sagen, wir möchten hier ein bisschen nachhaltiger unterwegs sein und damit irgendwie unseren Weltbeitrag leisten. Warum ist das so wichtig? Weil ohne, dass sich die Leute alle identifizieren und glauben, dass sie einen Impact haben und einen Beitrag für diese Welt leisten, ist ja das ganze Unternehmen eigentlich in seiner Relevanz in Frage gestellt. Das ist etwas, was bindet nach innen. Das ist aber auch etwas, was eben eine Art Grenze schafft, dass man sich eben nicht komplett verliert in irgendwelchen anderen Aktivitäten und Geschäftsmodellen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was Apples Vision ist, die sagen, die besten Produkte der Welt herzustellen, um die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Ist ja mal ein schöner Anspruch. Und die besten Produkte, ich denke, dass Apple hier versucht, wirklich seinem Ziel, so gut es geht, gerecht zu werden. Und was sie auch nicht sagen, ist, welche Produkte. Das heißt, wir können bei Apple auch noch tatsächlich das Auto erwarten und möglicherweise mal den Apple-Arzt und den Apple, was weiß ich, Store.
Du hast vorhin gesagt, jeder Bereich braucht das, aber auch jeder Mensch.
Ja.
Was ist denn deine persönliche Vision?
Meine persönliche Vision, die lautet, die ist ehrlich gesagt nicht von mir erfunden, die ist abgekupfert von dem Serenity Prayer und die lautet, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference. Das soll heißen, dass ich versuche zu erkennen, wo sind Dinge, wo ich einen Einfluss habe und wenn ich es kann, dann will ich mutig genug sein, um sie zu ändern. Und wenn in den Bereichen, wo ich sowieso keinen Einfluss habe, bitte nicht meine Energien verwenden und mich ärgern.
Hast du die Vision schon immer oder war das ein Prozess?
Ein Prozess, würde ich sagen. Mit meinen 45 Jahren habe ich bestimmt schon viele verschiedene Visionen gehabt und meine Teenager-Vision, denke ich, war Party and drink and enjoy life. Und jetzt, wenn ich Erwachsener bin, dann habe ich andere Ziele und andere Prioritäten. Also ich glaube, dass sich die Vision über die Zeit geändert hat, aber sie ist natürlich doch jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr zentral. Und ich versuche auch wirklich mich dran immer wieder zu erinnern und in den einzelnen Situationen des Alltags mich das wirklich zu fragen. Ist das jetzt etwas, wo ich wirklich kann, hat das was mit mir zu tun? Kann ich das beeinflussen? Wenn nicht, let it go.
Hast du diese Vision für dich irgendwie visualisiert? Hast du da so ein Post-it am Monitor oder ein Plakat an der Wand? Oder ist das für dich eher sowas, was du wirklich, das hast du im Kopf? Das ist so ein, dieser Slogan ist für dich immer irgendwie, ja, gedanklich sichtbar? Oder hast du das eher, wie gesagt, eher, ja, auch offline irgendwie sichtbar?
Ich habe es ehrlich gesagt nicht offline sichtbar. Ich habe mir kein Post-it hingeschrieben, aber ich habe es am Anfang mechanisch so oft wiederholt, bis es dann auf Automatismus abgerufen wurde. Aber ich empfehle natürlich jedem, der sich eine eigene Vision nimmt, dass man sie sich gerne hinschreibt, why not? Es ist ja auch etwas, was einen immer wieder erinnern soll und was einen einfach nur besser machen soll. Besser als Mensch, besser als Mitmensch. Und why not share it? Just do it.
Eine Vision zum Besseren, genau, just do it. Da sind wir wieder bei der zweiten. Sehr schön. Dann haben wir jetzt drei Weisheiten zusammen. Aber du hast ja vorhin gerade selber gesagt, deine Teenager-Weisheit wäre was anderes. Da knüpft so ein bisschen meine Frage dran an. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Mann, hast du aber eine glatte Haut, würde ich mir selber sagen. Ich glaube, ich würde meinem 13-jährigen selbst sagen, ich glaube, wenn ich zurückreisen könnte in meine Teenager-Zeit, dann würde ich mir wahrscheinlich eine Sache sagen, hab mehr Verständnis für deine Eltern und die ältere Generation, weil da war ich wirklich ein sehr, sehr revoltierender Teenager und in der eigenen Wahrnehmung. Und ich glaube, dass das etwas mit dem Alter ist, was ich sehr, sehr schätze, dass man eben mehrere Perspektiven plötzlich zur Kenntnis nimmt und dass dieser Perspektivwechsel auch ein inneres Korrektiv ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was Kindern total fehlt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich ein klein wenig mehr mitempfunden hätte, warum ist jetzt da eine Ausgesperre oder warum machen die sich jetzt Sorgen und das nicht einfach nur so als lästige Erziehungspersonen interpretiert.
Also mehr auf die Eltern hören und sie respektieren.
Ja.
Sehr schön. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich sag danke für deine Zeit, danke für deine Weisheiten und bis zum nächsten Mal.
Danke dir sehr. Schönen Tag. Ciao, ciao.
Ciao. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.